Pastor Kurt hat die ganzen Sessel aufgestellt. Super, bravo, Pastor Kurt. Vielleicht wollte er ein Workout oder so. Jedenfalls, da wir keine haben, werden wir die Körbe nicht rumreichen, okay? Wenn du jetzt ganz arg enttäuscht bist und sagst, ich wollte unbedingt was geben, beim Andreas hinten, da ist ein Tisch neben der Tür, da kannst du was reinwerfen, wenn du möchtest, am Weg raus, okay? Genau, so machen wir das heute. Weiß mehr, wir nehmen es locker, Amen, wir sind ja eine Freikirche, Betonung auf frei. Ja, genau. Und wenn der Herr uns im Herzen bewegt, ein bisschen was anders zu machen, dann machen wir das so für heute. Ja. Ein paar extra Lobpreislieder, die Körbe nicht rumgeben oder wie auch immer. Weiß mehr. Ich mache kurz ein paar Ansagen, und zwar, was mir im Herzen liegt, ist, am 11. Mai haben wir hier Muttertagsgottesdienst mit der Rita Dullinger. Was wir da genau noch machen werden und so weiter, weiß ich noch nicht, das besprechen wir morgen in einem Meeting, aber jedenfalls, wir haben, nicht morgen, übermorgen in einem Meeting. Ich glaube immer, dass wenn wir Gottesdienst haben, Sonntag ist. Geht es dir auch so? Das ist einfach 40 Jahre, also wahrscheinlich 40 Jahre war ich jeden Sonntag eigentlich im Gottesdienst, also ich war irgendwie weit weg oder so, im Urlaub oder so, aber ich war jeden Sonntag im Gottesdienst. Und dann jetzt auf einmal nach 40 Jahren musst du auf Samstag umstellen, ja, jetzt die letzten paar Jahre. Und ich tue mir immer noch schwer, wie dem auch sei. Ja, ich glaube immer, dass Sonntag ist. Es ist Samstag. Also übermorgen haben wir ein Meeting, es ist sowieso sinnlos, dass ich alles erkläre. Weil es ist eigentlich eh wurscht. Ich sage nur, Muttertagsgottesdienst wird sicher wieder gut. Ja, ich kann es versprechen, dass der Wolfgang wieder kommt und Smoothies macht, so wie letztes Jahr. Aber irgendwas Tolles wird es geben. Und Awakening Europe nicht vergessen, das ist am 13. bis 16. Juni hier in Wien leicht zu erreichen. In der Wiener Stadthalle. Die Tickets dazu kann man online kaufen und die sind mördergünstig. Ich glaube, da geht es um 10 Euro für die ganze Konferenz oder so. Also sicher dir ein Ticket. Und was ich noch erwähnen wollte, 9. bis 23. Juni ist die Das Wochenende danach ist die Glaubenskonferenz in Weiß. Die wird wirklich cool, glaube ich. Das sind unter anderem als Gastsprecher der Peter und die Conny Kläuber. Die Conny, die öfter mal bei uns ist. Die heißen so, Awakening Europe. Doch, da gibt es ein paar Leute von der Bethel Church in Reading, die, und ein paar ganz andere Leute aus, da können wir länger drüber reden, aus Kansas City, die sich irgendwie da verbunden haben und das organisieren. Ja. Aber für der Typ von der Organisation, der da kommt, heißt Ben Fitzgerald und ich weiß nicht über ihn, es tut mir leid. Hoffentlich ist es nicht auf der Aufnahme. Ich bin echt ignorant, ich weiß nicht über diesen Mann. Tut mir leid. Aber ich weiß, Todd White wird sprechen und Todd White habe ich schon mal gehört und das hat mich sehr gesegnet. Also wenn Todd White spricht, wird es sicher gut. Ja. Und über den Rest weiß ich sehr wenig Bescheid, das tut mir leid. Ja. Aber ich sage es halt an und es wird sicher eine coole Sache. Und der Chris Pöschel, weißt du, mit Four Corners, der ist da im Organisationskomitee. Weil der Chris schon ein paar Mal bei diesen Awakening Europe Veranstaltungen Keyboard gespielt hat. Ja. Ich glaube, da war es mal in Nürnberg, da waren urviele Leute und die sind jedes Jahr irgendwie in einem anderen europäischen Land so. Und heuer halt in Wien, in der Stadthalle, genau. Und eben die Glaubenskonferenz wäre jetzt nicht. Man hat mir Flyers und so Informationen geschickt und ich habe es natürlich zu Hause liegen lassen, du weißt. Meine Mama hat immer gesagt, wie ich ein Kind war, wenn ein Kopf nicht angewachsen wäre, würdest du ihn auch irgendwo vergessen. So ist es wahrscheinlich. Deswegen bete ich jetzt, dass der Herr mir hilft, nicht zu vergessen, worüber ich eigentlich sprechen sollte heute. Was ist mit den Ansagen? Habe ich was vergessen? Andreas nicht, okay. Himmlischer Vater, danke für den Tag. Danke, dass du mir heute die richtigen Worte gibst und mich daran erinnerst, was eigentlich zu sagen wäre und dass du mir hilfst, das in kurze Worte zu verfassen. Danke dafür in Jesu Namen. Amen. Ich habe ein stärkeres Amen erwartet, nachdem ich gesagt habe, ich will das in kurze Worte fassen. Ich habe mir gedacht, die werden alle begeistert sein. Juhu, es ist nur kurz. Ey, wir sind jetzt zurück bei unserem Thema. Ich werde einfach vorspulen, weil wir gehen das jedes Mal durch. Du weißt eh, worum es geht. Ihr alle wisst, worum es geht. Ihr alle wart den Großteil der Zeit dabei. Aber ich muss noch was abschließen. Zumindest was das Gebet Vater Unser angeht. Wir haben ja diese Betonung für das heurige Jahr über Gott, den Vater. Ich schmunzel gerade ein bisschen, weil wir waren heute früh da. Ja, so um 14 Uhr. Aus welchen Gründen auch immer. Da haben wir ein bisschen rumgeschustert und dies und das gemacht. Und ich habe mir gedacht, ich werde diese Lichter da auf diesen schönen Aluständern, weißt du, schön einrichten, dass sie wieder mal am richtigen Platz, weil durch das ganze rein rausräumen, weißt du, werden die alle schief. Ja? Und jetzt habe ich dann dem anderen gesagt, das muss ich hier erstellen und ich werde die Lichter einrichten. Und jetzt blenden es mich Vollgas. Also ich, jedes Mal, wenn ich in die Richtung schaue, ich sehe nur so Sterne vor meinen Augen. Also es tut mir leid. Ich sollte vielleicht hier weiter vorne stehen. Aber ich habe mir ein Eigentor geschossen sozusagen. Ja, die Lichter leuchten zwar super toll auf mich, aber ich sehe niemanden. Gut, wo war ich? Ah ja, wir sind beim Thema über den himmlischen Vater dieses Jahr und schauen, was die Bibel uns dazu sagt. Und wir waren ja beim Vater unser, wo Jesus uns gezeigt hat, wie sollen wir beten. Wir sollen beten und sagen, unser Vater. Und es zeigt diese Beziehung, es zeigt diese Nähe, es zeigt diese Position, wenn du so möchtest, heraus, aus der ich bitte. Meine Tochter hat heute zu mir gesagt, sie möchte morgen mit einer Schulfreundin einen Film anschauen gehen. Ja? Und meine Tochter sagt, nee, ich mag den Film anschauen gehen und schau mal nach, wie viel das kostet. Ohne große Umschweife. Ja? Sie kommt einfach und sagt, das möchte ich gerne machen. Und sie geht davon aus, dass ich ihr die 9 Euro gebe für den Film und die 25 Euro fürs Popcorn, oder keine Ahnung, wie viel das kostet, ich weiß, wer das ist. Ja, also, eh klar, der Papa gibt mir das. Ja? Interessanterweise, mein Punkt ist, der ist nicht zum Nachbarn gegangen, hat geläutet und ist bei ihm rein. Ist auch ein netter Mann. Ja? Mit Familie, der Sohn ist ungefähr im Alter vom Andre, der hat einen kleinen Hund. Und der Mann schaut aus wie der Kaiser Franz Josef, so von der Frisur her, wirklich. So Bart und Haar total. Ja? Aber sie ist nicht zum Nachbarn und hat dann gesagt, du, ich möchte morgen ins Kino und gibst mir eh 9 Euro. Aus irgendeinem Grund. Warum? Weil es nicht ihr Papa ist, weißt du. Ja? Sie kommt zu mir in relativ so selbstverständlicher Art und Weise, wir möchten ins Kino gehen. Wir kennen das von unseren Familien. Jesus zeigt uns hier, mit welcher Art und Weise wir Gott gegenüber, weißt du, bitten. Mit welcher Art und Weise wir zu ihm kommen. Er hat gesagt, wir sollen den Vater bitten in seinem Namen. Und er betont hier, wenn ihr betet, so sagt unser Vater. Wenn wir Gott um etwas bitten, so komm nicht entfernt und sag, oh Gott, oh Herr, sondern sag, Vater. Ich habe wirklich versucht durchzuschauen, jedes Mal, wenn Jesus betet, beginnt er mit Vater. Als er die Fische und die Brote bricht und dann Tausende von Menschen austeilt, sagt er, Vater. Als er vor dem Grab des Lazarus steht und ein kurzes Gebet spricht, bevor er dann hineinruft, sagt er, Vater. Beispiel nach Beispiel nach Beispiel. Jedes Mal, wenn er betet, wenn er zu ihm spricht, sagt er, Vater. Das einzige Mal, wo er nicht Vater sagt, ist, wie er am Kreuz hängt, deinen und meinen Platz einnimmt, die Sünde der Menschheit trägt und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das einzige Mal, wo Jesus ihn Gott nennt. Warum? Er hat diese Nähe, er hat diese Beziehung. Es ist sein Vater. Das Schöne ist, er hat uns dieselbe Beziehung geschenkt. Sag mal, preis den Herrn. Er hat uns dieselbe Beziehung geschenkt, er hat uns dieselbe Möglichkeit. Er hat gesagt, bitte den Vater in meinem Namen, wie wenn Jesus kommen würde. Weißt du, meine Tochter kommt zu mir und sagt, ich möchte ins Kino gehen. Wenn die Gala zu mir kommt und sagt, du Steve, ich möchte mal ins Kino gehen, ich brauche bitte 9 Euro, schaue ich sie verwundert an. Ich habe die Gala urlieb und deswegen gebe ich ihr sicher die 9 Euro, wenn sie braucht, ist kein Thema. Aber ich will nochmal komisch schauen. Weißt du, was ich meine? Hast du dich in der Adresse irgendwie? Ich weiß, der Gerhard und ich sind beide glatzert, aber wahrscheinlich erkennst du uns schon noch auseinander. Aber du weißt, was ich meine. Es geht so oft darum, wie komme ich zu ihm, wie bitte ich um was. Ich glaube, viele Christen empfangen von ihm nicht, weil sie unter einer ganz komischen Art und Weise irgendwie zu ihm kommen. In der Art und Weise, ich muss ihn überreden mit vielen Worten. In der Art und Weise, ich muss ihn auf meine Seite bringen. In der Art und Weise, ich bin entfernt und ich bitte ihn zu einem Gefallen. Er sagt, ich bin dein Vater. Ja? Ich möchte, dass du zu mir als Vater betest. Und das haben wir uns durchgeschaut dann, was das Vater unser für uns bedeutet, wie das für uns anzuwenden ist. Das letzte Mal, wo wir über das Thema gesprochen haben, war ich nicht hier, sondern, Moment, da, doch da, Vers 13, Entschuldigung. 14 und 15 haben wir uns schon betrachtet, weil vorher, weil es zum Thema gepasst hat, von Vergebung. Aber dieses Thema von Vers 13, das habe ich angerissen, da habe ich ein bisschen begonnen, aber ich habe es eigentlich nicht fertiggestellt. Netterweise, letzte Woche beim Ostergottesdienst, kam jemand zu mir und sagt, du, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, wie war das jetzt mit dem Führer uns nicht in Versuchung? Also ganz kapiert habe ich es nicht, aber ich gesagt, ja, das ist deswegen, weil ich nicht fertig gemacht habe, sondern wieder mal abgelenkt wurde und über ein anderes Thema dann reingebaut habe, wie ich das so mache. Du weißt, ja? Du weißt? Diesmal wäre munter schon. Bis jetzt war es eh nur kurz, also ich hoffe schon. Ja. Na, das war jetzt nur Scherz, du weißt, was ich meine. Aber ich werde manchmal ein bisschen abgelenkt und gehe in ein anderes Thema, aber ich habe das nicht abgeschlossen. So, jetzt haben wir für heute vorgenommen, ich werde das abschließen. Okay. Der nette Mann ist heute nicht hier, aber er hat gesagt, Er hat extra nochmal, ja, ich höre mir dann die Aufnahme an, ja, nur dass ich verstehe. Ja, das ist ja schön, wenn man was wissen will, ja, wie dem auch sei. Hier ist der Vers, führe uns nicht in Versuchung. Wie gesagt, ich habe es angerissen, aber nicht wirklich abgeschlossen. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für Jünger? Wie sollen wir das verstehen? Ich sage gleich eingangs, es hat schon Leute gegeben, die versucht haben, das wegzuerklären. Ja, dieses führe uns nicht in Versuchung. Und das irgendwie umzuformulieren auf erlaube Herr nicht, dass wir versucht werden oder so irgendwas. Wenn du dir den Text ehrlich anschaust, musst du sagen, das funktioniert nicht. Und die Gruppe Leute, wenn du eine Gruppe Leute betrachtest, sagst du immer, ein paar sind mir sympathischer und ein paar weniger, so wie ich heute, wenn ich euch anschaue. Nein, nur Spaß, nur Spaß. Wenn ich euch anschaue, ihr seid mir alle sympathisch, weil es mir keiner schert. Aber es gibt, wenn du so eine durchschnittliche, zufällige Gruppe Leute ja, betrachtest, denkst du immer, ja, mit dem kann ich mich vielleicht eher identifizieren, mit dem vielleicht weniger. Die Gruppe Leute, die versucht hat, das wegzuerklären, kann mich nicht wirklich mit denen identifizieren, wie dem auch sei. Hier steht es drin, es steht wirklich so, führe uns nicht in Versuchung, sondern rette oder löse uns von dem Bösen. Und das ist doch, wenn du darüber nachdenkst, ein komisches Gebet an Gott den Vater, oder führe uns nicht in Versuchung. Für mich zumindest. Ich habe das gelesen und gedacht, du meine Güte, worauf habe ich mich jetzt eingelassen? Ich habe eine Serie begonnen, ich werde jetzt groß das Vater unser erklären. Ja? Und jetzt super, jetzt komme ich zu diesem Vers und ich habe nur mehr gebetet, Herr, hilf mir, das irgendwie zu selbst zu verstehen oder irgendwie rüberbringen oder drüber sprechen zu können. Was haben wir bis jetzt schon abgedeckt? Worüber haben wir bis jetzt schon gesprochen? Moment, ich muss auf meiner Outline finden. Irgendwo da ist es. Genau, führe uns nicht in Versuchung. Einen Aspekt, den haben wir uns betrachtet in Lukas 22. Ich lese das kurz nochmal vor zur Erinnerung, vielleicht kannst du dich erinnern. Im Lukas 22 geht es darum, wie Jesus Richtung Kreuz geht, ja, an diesem Tag. Und da können wir einsteigen, Vers 39, und da steht, und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es war Jesu Gewohnheit, zum Ölberg zu gehen. So, jetzt war ich wieder abgelenkt, aber wurscht, wir haben ja Zeit. Hast du Zeit? Ja, ich war wieder abgelenkt. Warum war es Jesu Gewohnheit, zum Ölberg zu gehen? Was hat er am Ölberg gemacht? Zu beten, richtig. Wenn es ich wäre, dann hätte es wahrscheinlich am Ölberg ein griechisches Restaurant gegeben, eh klar, Oliven, ja, und deswegen wäre ich dann zum Ölberg gerannt. In Jesu Fall war es ein anderer Grund. Jesus hat dort gebetet. Jesus hatte Zeit mit dem Vater und das ist wirklich etwas, was unser ganzes Gebetsleben in eine neue Perspektive bringt. Denn ich muss dir ehrlich sagen, aus meinen vielen Jahren als Christ, muss ich dir sagen, dass sehr häufig mein Gebetsleben eher, wir würden in Englisch sagen, need-driven. Ja? Also mein Gebetsleben kam eher da oft da heraus, dass ich etwas brauchte. Oder sagen wir mal so, ich habe Gebet auch oft so gesehen, weißt du, so von, wenn ich vielleicht noch nicht so geistig entwickelt bin oder wenn mir was fehlt oder wenn was falsch an mir ist, dann brauche ich mehr Zeit im Gebet, um das zu richten. Auch das habe ich so gesehen. Nur, wenn du jetzt Jesus betrachtest, kannst du diesen Fall nicht wirklich anwenden, oder? Was war an Jesus falsch? Was hat ihm gefehlt? Antwort, nichts. Nichtsdestotrotz, Jesus hat viel Zeit im Gebet verbracht. Wenn du die Evangelien ansiehst, musst du sagen, mehr als die anderen Leute um ihn. Keine Frage, viel mehr. Jesus hat oft die ganze Nacht gebetet. Es war seine Gewohnheit, zum Ölberg zu gehen. Als er zum Ölberg ging, warf es seine Jünger, keine Frage, gehen wir jetzt essen oder was machen wir dort, warum geht er, vielleicht geht er nur spazieren. Nein, sie haben genau gewusst, worum es geht. Er geht beten. Wir gehen mit. Weil es so seine Gewohnheit war. Weil es so integraler Bestandteil seines Lebens ist. Der Punkt ist der, Gebet bedeutet nicht immer nur oder unbedingt, wir brauchen was oder wir fehlt uns was. Ja? Jesus hat nichts gefehlt trotzdem oder vielleicht gerade deswegen. Hat er mehr Zeit im Gebet. Vielleicht gerade deswegen hat er mehr Zeit in dieser, weißt du, Verbindung mit dem Vater gesucht, irgendwie. Ja? Wie dem auch sei. Jesus war seine Gewohnheit, sie gingen hin zu beten. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Vers 40, als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass er nicht in Versuchung kommt. Er hat zu den Jüngern gesagt, betet, dass er nicht in Versuchung kommt. Und ich habe schon einmal darüber gesprochen und habe gesagt, was bedeutet das jetzt genau? Betet, dass er nicht in Versuchung kommt. Ich glaube nicht, dass dort ein Standl war, was Bier verkauft hat. Und Jesus gesagt hat, betet, liebe Jünger, dass ihr jetzt damit in Versuchung kommt, euch niederzusaufen. Irgendein Beispiel. Ich glaube auch nicht, dass es so war, dass eine Gruppe von Damen in Bikinis vorbeigerannt ist. Weißt du, Entschuldigung, meine krasse Illustration. Aber was sind die Sachen, die wir so als Versuchung verstehen als Menschen? Weißt du, was ich meine? Ich glaube nicht, Jesus hat sich darauf vorbereitet, von irgendwelchen solchen Sachen versucht zu werden. Ja? Was stand den Jüngern bevor? Jetzt muss ich es aufschlagen, weil ich habe es nicht hier auf meinem Papier, aber ich habe darüber gesprochen, den ich jetzt nur ganz kurz noch mal erwähnen, zur Erinnerung. Ja? Weil ich weiß, wie wir darüber gesprochen haben, war mir das ganz wichtig und sehr stark am Herzen. Und deswegen haben wir dann den Rest damals des Gottesdienstes nur über dieses Thema gesprochen. Weil wenn wir hier weiterlesen, wir waren in Vers 41 steht dann, und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück. Das ist einmal, schätze ich mal, weiter, als dass man hören kann, wenn jemand spricht akustisch. Und kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Mit Kelch meint er, mit Kelch etwas, was man trinkt. Ja, da ist was drin. Was stand Jesus bevor? Die Sünde der Menschheit stand ihm bevor, ja, die der Vater auf ihn gelegt hat. Das meint er damit. Vers 43, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Gott weiß, wann er uns stärken muss. Amen. Sag mal, Gott weiß, wann er mich stärken muss. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen. Und hier kommt es, von Traurigkeit. Kannst du dich erinnern? Ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe sicher schon 50, 60, ich weiß nicht wie oft gelesen, mir ist nie aufgefallen, dass da steht, fand sie eingeschlafen von Traurigkeit. Die Jünger waren so traurig, weil Jesus hat sie ja vorbereitet. Sie haben gewusst, was kommt. Und diese Trauer, diese Traurigkeit hat sie wie überwältigt und sie sind buchstäblich eingeschlafen. Jesus hat gesagt, betet, dass er nicht in Versuchung kommt. Die Jünger, was war ihre Versuchung? Was hat sie da überwältigt? Traurigkeit. Und wir haben da in diesem Gottesdienst drüber gesprochen, dass auch in unserem Leben manchmal Traurigkeit, vielleicht aus der Vergangenheit, vielleicht Dinge, die wir festhalten, uns wie überwältigen kann, uns wie schläfrig machen kann. Hurra! Uns wie schläfrig machen kann. Wobei die Kollegen hinten dafür sorgen, dass wir nicht schläfrig werden, ja, es ist eh gut. Uns schläfrig machen kann, weißt du, dass wir wie eingeschlafen sind. Dem gegenüber, was Gott für uns hat. Ich habe viele Christen begegnet, in meinem Leben, die waren von Trauer, von irgendwas in ihrem Leben überwältigt, wo sie wie eingeschlafen waren, dem gegenüber, was Gott eigentlich für sie hatte. Ja? Wo es macht einen wie, weißt du, was ich meine? Ja? Und von diesem Thema spricht er hier. Er spricht also und bete, dass er nicht in Versuchung. So, der Punkt der Geschichte ist der, als Jesus hier das Vaterunser, das wir so nennen, gelehrt hat, als er seinen Jüngern das gezeigt hat, war er noch nicht gestorben und auferstanden. Einverstanden? Ja? Als sie in den Garten gingen, Jesus voraus und die Jünger ihm nach, auf dem Weg, sozusagen auf seinem Weg zum Kreuz, als er dort ins Gebet geht, war Jesus noch nicht gestorben und noch nicht auferstanden. Einverstanden? Ja? Also dieser Hinweis hier erstens an die Jünger, führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen, dieses Gebet erstens war mal für die Jünger. Er hat sich schon auf diesen Bereich hier, diesen Zeitpunkt hier vorbereitet in Lukas 22. Das ist Punkt Nummer 1. So, das ist die Frage, ist für uns was drin? Ja? Ist für uns was drin oder sollen wir das rausstreichen? Ich darf ja, ich bin Pastor, jetzt kann ich irgendwie, weißt du, so Fragen aufwerfen und mehr oder weniger sagen, was ich will in meiner eigenen Gemeinde und keiner wird mir böse. Das ist ja schön. Ja? Es gibt Leute, wo das, wenn du sagen würdest, sollen wir das aus dem Vater unser rausstreichen, dann würden sofort, weißt du, auszucken. Aber es ist eh nur eine rhetorische Frage. Okay, ich werde nichts aus dem Vater unser rausstreichen, ich sage nur. Es ist nur eine rhetorische Frage zum Nachdenken. Ist da für uns was drin? Das ist die Frage. Und deswegen schauen wir uns Versuchung im Neuen Testament an. Nochmal, zu diesem Zeitpunkt war Jesus noch nicht gestorben und auferstanden. Ja? Jetzt schauen wir mal, was sagt die Bibel zu Menschen oder zu einem Zeitpunkt über Versuchung, wo Jesus schon gestorben und auferstanden war. Ja? Was finden wir in der Bibel beispielhaft zu diesem Thema? Ich würde dazu sagen, Versuchung im Neuen Bund. Denn als Jesus starb, veränderte sich die Welt. Ja? Die Welt hat sich verändert. Du kennst die Geschichte. Als er in dem Moment, wo er starb, zum Beispiel der Vorhang im Tempel wurde zerrissen von oben nach unten. Da habe ich meine persönliche Meinung dazu, wie du weißt. Der Vorhang wurde zerrissen von oben nach unten. Was war hinter dem Vorhang? Wer weiß das? Im Tempel. Das Allerheiligste repräsentiert was oder war welcher Ort, wo die Gegenwart Gottes auf Erden ist, oder? Und die war getrennt von allen Leuten durch diesen dicken, schweren Vorhang. Warum? Weil die Leute das gebraucht haben, weil niemand konnte in der Gegenwart Gottes bestehen. Und ich glaube, Gott der Vater war so bereit, war so ready, diese Beziehung zu Menschen zu haben, wie er sie mit uns heute hat, wo er in uns lebt durch seinen Heiligen Geist. Er konnte den Moment praktisch nicht erwarten. Er war wie jemand, der da fast wie eingesperrt ist. Und in dem Moment, wo es möglich war, ratsch, ist er da raus, endlich. Ich weiß nicht, ob der Herr sagt, preis mich. Wir sagen ja, preis den Herrn. Wahrscheinlich nicht. Aber er war happy wie noch nie. Jetzt war er nicht mehr da in diesem dunklen Ort, wo keiner war. Mit ihm sozusagen, weißt du? Nur so ein Kerzenleuchter. Stelle ich mir Fahrt vor. In einem Raum allein. Weißt du, wie der macht? Entschuldigung, ich habe meine. Ich stelle mir solche Dinge einfach irgendwie vor. Ich bin sympathetisch, sagt man sympathetisch, wie sagt man das auf Deutsch? Ich kann mich hineinversetzen, weißt du? Empathisch, danke. Ich kann mich reinversetzen in das Leben von anderen. Und wenn ich mir so nachdenke über den Herrn, der da drin ist, im Allerheiligsten, ich kann mich irgendwie reinversetzen. Und er wollte da raus. Und er wollte in deinem, in meinem Leben sein, weißt du? Deswegen zerreißt er den Vorhang und kommt da raus. Und auf diesen Moment hat er gewartet. Als Jesus starb, hat sich die Welt verändert. Hat sich unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater, der jetzt unser himmlischer Vater ist, durch die neue Geburt, grundlegend verändert. Was sagt also die Bibel über Versuchung im neuen Bund? Schlag mal, wenn du die Bibel mit hast, Jakobus 1 auf. Jakobus 1. Eh klar, für die, die sich auskennen. Ja. In Jakobus 1 ist einiges zu diesem Thema drin. Und ich werde jetzt einfach nicht das ganze Kapitel durchlesen, sondern die Abschnitte, die sich auf das Thema beziehen. Alright? Jakobus 1, fangen wir einfach im Vers 2 an. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder. Ich bin mir sicher, auch die Schwestern sind gemeint. Ah ja, genau, Andreas, über das musst du mich erinnern. Das muss ich mal predigen. Ja, jetzt weiß ich wieder, habe ich dir gesagt. Meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, hier ist das Wort Versuchung drin, ja? Haltet es für lauter Freude, liebe meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr alle vollkommen und vollendet seid und ihr nicht Mangel habt. Das haben wir in dem Kontext schon angesprochen, ja? Und da haben wir gesagt, ja, das möchten wir alle. Wir möchten vollkommen sein und die nichts Mangel haben. Ich zumindest. Ja? Das ist ein schöner Zustand, den der Herr für uns hat. Aber den er uns geben möchte. Und hier sehen wir schon ein bisschen ein anderes Bild vom Wort Versuchung. Es kann beides sein. Aber wir sind manchmal nur so fixiert auf, weißt du, das Stampel mit dem Bier oder wie auch immer. Ja. Nicht, dass Bier jetzt ein Problem ist, aber ich versuche halt irgendwas, was halbwegs nicht geschmacklos ist, sagen wir mal so. Ja. Thema Versuchung, Apostelgeschichte 20, machen wir dort einen kurzen Ausflug. In Apostelgeschichte 20 wird Paulus zitiert, wie er über Versuchung redet. Und zwar beginnen wir Vers 18. Hier sagt Paulus, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente mit aller Demut und unter Tränen und, hier kommt's, Versuchungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren. Versuchungen, unter denen hat er gelitten, die ihm durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren. Nochmal, was glaubst du, haben ihm die Juden an Versuchungen zugefügt? Ich glaube nicht, dass ihn Mädels in Bikinis geschickt haben. Ich weiß, ich strapaziere diesem Beispiel. Ich weiß, du denkst, Bikinis gab es damals nicht. Ja, hast du recht. Aber du weißt, was ich meine. Wovon redet Paulus hier? Er redet von Versuchungen. Ja? Dieses Wort Versuchungen im Deutschen, wenn du es anschaust im Text, bedeutet es ungefähr so viel wie eine Widrigkeit oder auf die Probe gestellt zu werden. Ja? Eine Widrigkeit. Paulus redet hier ganz klar von Widrigkeiten, oder? Er hat gesagt, ich war bei euch. Ich gehe es nochmal durch. Ich diente dem Herrn mit Demut und Tränen und unter Versuchungen. Versuchungen, wie auch immer, die Versuchung aufzugeben, die Versuchung zu traurig zu sein, die Versuchung von dem abzukehren, wo einen der Herr hinschickt in seinem Fall. Der Herr hat ihn dort hingeschickt und hat gesagt, ich bin die ganze Zeit bei euch geblieben. Und nachdem er das betont und sagt, er hatte da zwar Versuchungen, Vielleicht hattet ihr Versuchung gehabt, abzureisen. Vielleicht waren die Leute gar nicht so happy, dass er da ist. Ich weiß nicht, waren nicht einverstanden mit dem, was er gesagt hat. Oder wie, also zumindest diese jüdischen Leute, die auf ihn zukamen, haben ihm gegenüber so reagiert. Aber er hat gesagt, er hat dem Herrn gedient, auch unter Versuchung. Das heißt, Paulus gebraucht dieses Wort Versuchungen für Widrigkeit. Ja? Es gibt vielleicht auch deutsche Übersetzungen, wo das als Widrigkeit übersetzt wird. Wäre auch richtig. Ja? Er nimmt hier diesen Begriff Versuchung als Widrigkeit, als Schwierigkeit, als etwas, was einem im Weg steht. So, was sagt also die Bibel über Versuchung im neuen Bund? Kehren wir zurück zu Jakobus, wir waren dort gerade. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, in mancherlei. Ja, nicht nur ab und zu, nicht nur eine Widrigkeit, in mancherlei. Manchmal gibt es Widrigkeiten im Leben. Einverstanden? Nicht nur in meinem. Jakobus gibt uns eine neue Perspektive und sagt, haltet es für lauter Freude, wenn es mancherlei Widrigkeiten im Leben gibt. Wenn es die Versuchung gibt, aufzugeben. Wenn es die Versuchung gibt, das beiseite zu lassen, was du in deinem Herzen von Gott weißt. Wenn es die Versuchung gibt, irgendwann zu sagen, ja, keine Ahnung, ich lasse das hinter mir. Ich bin Leuten begegnet, die auf diese Versuchung eingestiegen sind. Ja? Ja, Glauben an Gott, so und so, das war eine Phase in meinem Leben. Heute weiß ich es besser, weil ich habe drüber nachgedacht. Ja, und ich habe erkannt mit meinen Gedanken, mit meiner Logik, was weiß ich. Da können wir gleich aufhören. Dann frage ich mich, wo hast du begonnen in deinem Glaubensleben an Gott? Glaube per Definition kann nicht logisch sein, oder? Es ist irrational, einen Gott zu glauben, den wir nicht sehen. Für den es keine hundertprozentigen Beweise gibt für uns als Menschheit. Eigentlich gibt es ja Beweise. Weißt du, was ich meine? Da gibt es immer eine Diskussion. Es gibt immer eine Weltanschauungsfrage. Es ist ja absurd zu sagen, dass es irgendwie auf meiner Logik beruhen muss. Mir tun die Leute leid, die aus Logik an Gott glauben. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Weil dann glaube ich, dann denke ich immer, weißt du, ihre Logik ist dann schon etwas, hinkt etwas oder ist etwas beschränkt, wenn du glaubst irgendwie auf Logik, weißt du, dein Gottesbild zu bauen. Es tut mir leid, ich bin mal ganz ehrlich. Glaube per Definition ist in eine ganz andere Richtung als Logik. Oder ich glaube, darum bin ich. Glauben heißt Vertrauen. Glaube ist irrational, aber das ist der Punkt, liebe Leute. Der Punkt des Glaubens ist, dass er irrational ist. Amen. Amen. Denn, weißt du, wir sind Schöpfung, er ist Schöpfer. Wenn ich einen Gott habe, den ich mir dauernd logisch erklären kann, dann sage ich, was ist das? Das ist nicht das Wahre im Leben. Okay, ich gebe dir ein Beispiel für alle Männer unter uns. Ich bin mit einer Frau verheiratet. Meine Frau ist nicht immer logisch, ob du es glaubst oder nicht. Wenn du ein Mann bist, weißt du, was ich meine. Aber wenn meine Frau immer logisch wäre, wo wäre dann das Leben? Das wäre nichts. Das ist keine Beziehung. Für die jungen Leute unter uns, ja, da hinten auch, das ist keine Ehebeziehung, dass die Frau logisch ist. So funktioniert das nicht. Ja, die unter uns, die schon länger verheiratet sind, ja, wir wissen, so funktioniert das nicht. Genauso der logische Ansatz Gott gegenüber funktioniert auch nicht. Ja, Gott ist über unserer Logik. Ja, wir haben das Wort Gottes. Ja, wir lesen. Ja, wir verstehen, was das Wort Gottes uns sagt. Aber irgendwie logisch Gott behirnen zu können, ist kein... es geht nicht. Ja, es ist absurd. Okay, nimm mein Wort. Nimm meine Wortwahl. Es ist absurd. Hm? Es ist kein Maßstab, genau. Unsere Logik, unser Verstand ist kein Maßstab für das, was Gott ist. Der Friede Gottes, der alle Vernunft, gibt es eine Übersetzung auf Deutsch, das gefällt mir so. Der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt. Uns wird ja manchmal vorgeworfen, als gläubige Menschen, dass wir unvernünftige Sachen machen, oder? Ja, das ist ja nicht vernünftig, was du da machst. Du bringst da Geld hin in die Gemeinde, Alter, verstehst du nicht, die sind nur hinter deinem Geld her. Das ist unvernünftig, oder? Es ist unvernünftig. Es gibt so viel, was wir machen können für den Herrn, was unvernünftig ist. Ich nehme jetzt extra Zeit im Gebet. Ich stehe früher auf, gehe irgendwo in mein Zimmer, ja, knie mich am Boden hin und rede mit jemandem, wo ein großer Teil der Welt gar nicht so überzeugt ist, dass diese Person wirklich existiert. Ich sehe nicht, ich höre ihn akustisch nicht. Der Gründer meines Glaubens ist seit 2000 Jahren nicht mehr auf der Erde. Aber wir machen es, oder? Wenn nicht, dann verpasst du was im Leben. Unser Glaube ist nicht rational. Wie bin ich jetzt? Ich bin schon wieder abgelenkt. Meine Güte. Aber es ist so viel Gutes in der Bibel drin, weißt du? Wir sind beim Thema Versuchung. Halte es für lauter Freude, genau. Das ist auch unvernünftig, oder? Es gibt Widrigkeiten in meinem Leben, sage ich, hey, super, es gibt Widrigkeiten. Und weißt du, in verschiedenen Bereichen, es fällt uns auch nicht so leicht. Deswegen sagt uns Jakobus ja auch unter der Inspiration des Herrn. Es ist nicht so der natürliche instinktive oder die natürliche instinktive Reaktion. Und manchmal muss die Widrigkeit gar nicht so groß sein. Bei mir reichen ein paar Leute, die deppert Auto fahren. Ja? Und schon halte ich es nicht für Freude. Weißt du, was ich meine? Ja, meine Reaktion ist nicht eine der Freude. Ich sollte mir diesen Vers wirklich ausdrucken ins Auto. Dort brauche ich ihn am meisten. Ins Auto reinpicken. Haltet es für liebe Freude. Für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in Widrigkeiten, in Versuchungen, die Versuchung zu hupen und zu schimpfen, Amen, die ist gegeben. Haltet es für lauter Freude, sagt er. Ist auch unvernünftig. Er zeigt uns, wie wir in Versuchungen umgehen sollen, generell gesprochen. Und dann später im Kapitel lehrt er nochmal über dieses Thema Versuchung, nochmal durch die Inspiration des Heiligen Geistes und wir können daraus lernen. Wir sind also beim Thema, wie schaut Versuchung aus für Leute, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Vers 13, ich lese, noch immer Jakobus 1. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Damit will er sagen, der Lohn der Sünde, generell gesprochen, ist der Tod. Tod kam in die Welt, auf die Erde, in die Menschheit durch Sünde. Ja? Deswegen erleben wir heute noch Tod oder manchmal vielleicht Tod auf Raten. Ja? Krankheit kannst du dir vorstellen wie Tod auf Raten. Ja, jeder Arzt, der was wert ist, sagt dir eigentlich theoretisch, jede Krankheit, wenn der Körper sich nicht wehren würde, würde irgendwann zum Tod führen, hat mir mal einer gesagt. Ja, grundsätzlich gesprochen. Hättest du keine Abwehrkräfte, wäre das irgendwann, ja, wird das ausufern. Aus dem Ruder laufen, glaube ich, sagte man. Wo auch immer dieser Spruch herkommt, keine Ahnung. Aber er sagt hier, ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Er zeigt uns also, dass Gott nicht derjenige ist, der uns versucht persönlich. Siehst du das? Steht hier ganz klar drin. Nochmal, es geht hier um Leute, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Ja? Irret euch nicht, meine lieben Brüder, Vers 16, Vers 17. Jede gute Gabe, sag mal jede. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Unser Vater ist nicht so einmal gut drauf, einmal schlecht. Einmal gibt er dir was Gutes, einmal gibt er dir was Schlechtes. Einmal segnet er dich, einmal schickt er dich Versuchung. Einmal macht er dich gesund, einmal macht er dich krank. Es tut mir leid, wenn ich auf die Theologie von irgendjemand trete, der sich vielleicht das irgendwann einmal im Internet anhört. Und du kannst mir ruhig eine E-Mail schicken und dich bei mir beschweren. Das ist okay für mich. Aber nachdem ich mir die Bibel angeschaut habe, im Detail bin ich nicht der Meinung, dass in unserer Situation heute im Neuen Testament Gott irgendjemand irgendeine Krankheit schickt. Ja? Gott wird nicht, wir lesen es nochmal, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Gott kann nicht krank werden, könntest du auch sagen, er selbst macht niemand krank. Wir werden manchmal krank, weil wir auf dieser Erde leben. Uns stoßen Dinge zu, weil wir auf dieser Erde leben. Wir sind wie jemand, der mit einem Bus mitfährt. Und wenn du mit einem Bus mitfährst, dann bist du ein bisschen dem ausgesetzt, was der Busfahrer macht. Und wie der Bus im Zustand ist und so weiter. Weißt du, was ich meine? Unser Leben hier auf Erden ist wie eine Busfahrt. Ja? Machen wir jetzt eine Busfahrt besser, machen wir nicht so gut. Da stimmen alle mit überein, die schon mal auf einer Busfahrt geschrieben haben. Du weißt, was ich meine. Machen wir es in Busfahrten nicht so gut. Unser Leben ist wie so eine Busfahrt. Und wir fahren manchmal mit und wir bekommen Sachen ab. Wir leben in dieser Welt und wir werden schmutzig, im Natürlichen gesprochen. Ja? Ein Thema, wo wir vor kurzem drüber gesprochen haben. Deswegen waschen wir uns und wir waschen unser Gewand. Ja? Die Bibel sagt, auch unsere Seele, also unser emotionales Leben braucht Waschen. Waschen durch das Wasserbad des Wortes Gottes. Denn unsere Seele wird schmutzig. Wir werden angepatzt mit Sachen. Ja? Der Dreck fliegt uns entgegen. Egal wo du bist, da fliegt dir der Dreck entgegen. Und. Weißt du, ich meine damit, in unserer Kultur manche Leute, das Wort schmutzig bedeutet nur eine Sache, das meine ich jetzt nicht zwingend. Alright? Schmutzig kann auch einfach sein, ich höre Sachen, die mich einfach entmutigen. Ich höre Sachen, wo ich sage, wie wird die Zukunft für meine Kinder oder was auch immer. Weißt du? Ich höre Sachen, die mich beeinflussen. Und für solche Dinge brauche ich ein Waschen der Emotionen, Waschen meines Gefühlslebens, Waschen meiner Gedanken. Wie wasche ich meine Gedanken? Ihr alle wisst, wie man sich euch im Natürlichen wascht und ihr macht das super. Es gibt Gemeinden, da musst du auch über das Natürliche waschen manchmal ein bisschen predigen. Weißt du, was ich meine? Bei uns glücklicherweise nicht. Aber wie wasche ich mich in den Gedanken? Wie wasche ich mich? Ich weiß, ein paar von euch denken jetzt an ein paar Leute, ja, die ab und zu da sind, aber wie auch immer. Wie wasche ich mich in meinen Emotionen? Wie wasche ich mich in meinen Gedanken? Durch das Wort Gottes, sagt die Bibel. Ich lese das Wort Gottes. Lesen von der Bibel ist wie unter der Dusche stehen im Natürlichen. Oder das Gewand, wenn du möchtest, in die Waschmaschine reingeben. Ja? Die Bibel lesen ist wie ein Waschen. Es bringt uns wieder, und ich rede nicht von Hirnwäsche, okay? Was die Welt unter Hirnwäsche ist, wieder ein anderes Thema, darum geht es nicht. Sondern es geht um ein Loswerden von, weißt du, Schmutz, von Belastungen, von Dingen, die mich runterziehen, von Dingen, die mich unsicher machen. Zurück zum Thema. Jakobus sagt hier ganz klar, Gott versucht uns nicht. Das heißt, wenn ich jetzt bete, führe uns nicht in Versuchung, dann muss ich wissen, es ist nicht Gott, der mich versucht, so oder so. Er schickt mir keine Mädel im Bikini, ja, und er schickt mir auch keine Widrigkeiten in dem Fall. Führe uns nicht in Versuchung, denn Gott, weißt du, hier steht. So, jetzt schauen wir uns mal an, was die Bibel über das Thema sagt. Nächste Seite. 1. Korinther 10, hier schreibt wieder Paulus über das Thema Versuchung. Lesen wir das noch gemeinsam. Ich habe nicht mehr sehr viel. Aber nachdem ich die Lichter jetzt toll eingerichtet habe, sehe ich die Uhr nicht. Also, da hinten habe ich eine. Genau. Ich nehme noch ein paar Minuten, weil der Lobpreis länger war. 1. Korinther 10, beginnen Vers 13. Keine Versuchung, sag mal keine. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu. Sag mal, er ist treu. Genau, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet oder über das hinaus, was ihr fähig seid, sagt er hier, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird. Ich liebe es. Diese Übersetzung genau richtig, den Ausgang, Singular. Ja? Sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Der Kontext von dem Ganzen hier, wenn du es wissen möchtest, worum geht es in diesem Abschnitt? Mir ist das immer wichtig, ja? Dass ich den Kontext weiß, wovon spricht die Bibel. Der Kontext hier ist die Geschichte aus dem Alten Testament vom goldenen Kalb. Kennst du die Geschichte? Hier ging Moses auf den Berg, um das Gesetz von Gott zu empfangen. Und sobald er weg war, haben die Leute so, wo ist er jetzt, was machen wir jetzt? Und sie haben ein Ding aus Gold gemacht und sind niedergefallen und haben das Gold angebetet. Nochmal, wo ich heute schon einen Rundumschlag mache mit meiner Meinung, ja, sage ich dir meine Meinung zu diesem Thema. Ich habe so viel gehört zu dem, ja, theologische Erklärungen, Details und was weiß ich, was Leute annehmen, was hier gemacht wurde, in diesem, dem, weißt du, diesem Kultobjekt zu dienen. Wobei das nicht unbedingt in der Bibel drinsteht. Gut, wenn jemand sagt, die Kulturen damals haben gewisse Sachen gemacht und das wurde da wahrscheinlich gemacht, kann schon sein. Aber was sagt die Bibel genau? Sie sind niedergefallen von einem Abbild aus Gold. Meine Meinung zu dem Ganzen ist, was wir oft verpassen, was wir oft vermissen in diesem Kontext. Wenn Menschen aufhören, Gott anzubeten, was beten sie als nächstes an? Das Geld. Das Ding war aus Gold, oder? Ja, Menschen haben die Tendenz, wenn sie Gott beiseite lassen, dann geht es Richtung Gold. Dann geht es Richtung Geld. Das wird der Ersatz. Das ist das, was Menschen anbeten. Schauen die Welt raus. Was regiert die Welt wirklich? Warum geschehen Dinge in der Welt? Weil es ums Geld geht. Wenn du nicht Gott hast, dann betest du Geld an als Mensch. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen meine Meinung, aber denk drüber nach. Das Ding war aus Gold, das verpassen wir manchmal. Jedenfalls, um diesen Kontext geht es hier vom goldenen Kalb. Und deswegen sagt er auch und bringt das in diesen Kontext und redet von Versuchung, aber redet, dass es zu jeder Versuchung den Ausgang gibt. Vers 14, darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Na klar, er war in diesem Kontext vom goldenen Kalb und er sagt zu allen Menschen, die ihm zuhören, die das lesen, auch uns heute, flieht den Götzendienst. Was bedeutet Götzendienst? Götzendienst bedeutet, einen Ersatzgott zu haben, oder? Irgendwas wir als Menschen stellen an die Stelle Gottes. Ich kenne sehr wenig Leute, ich denke gerade drüber nach, ob ich irgendjemanden kenne. Ich kenne sehr wenig Leute, die vor irgendeinem Götzenbild niederfallen und das anbeten täglich. Das gibt es in unserer Kultur eigentlich nicht wirklich. Lassen wir es mal so stehen. Ja? Aber er sagt das generell zu allen Leuten. Ja? Götzendienst bedeutet einfach das, ich gebe etwas anderen den Platz Gottes. Wir sind als Menschen irgendwie schon so, dass wir irgendwie da etwas verehren, anbieten. Ja? Wie gesagt, mein Beispiel, sie haben das goldene Kalb. Mein Beispiel, Leute verehren das Geld oder was auch immer sie verehren, vielleicht andere Dinge im Leben. Aber er hat gesagt, flieht, flieht dem. In anderen Worten, es wird eine Versuchung sein, es wird etwas sein, was im Leben von Menschen in irgendeiner Weise, auf irgendeinem Level, wenn du so möchtest, in irgendeiner Manifestation oder Art und Weise zum Tragen kommt. Und es wird, weißt du, die, wenn du so möchtest, Versuchung geben. Es wird die Möglichkeit geben, einen sozusagen Ersatzgott zu finden. Vers 15. Ich rede als zu Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage. Das ist meine Attitude, weißt du, wenn ich mit euch rede. Ich rede zu Verständigen. Ja? Beurteilt ihr, was ich sage. Ich erlaube mir hier Sachen zu sagen, weil ich davon ausgehe, ihr versteht, was ich meine. Ja? Ihr wisst, worum es geht. Ich kann ein bisschen weiter ausholen. Das gefällt mir sehr. Also, danke. Mein Danke an euch. Vers 16. Ja, es gibt Situationen, wo du auf jedes Wort aufpassen musst, was du sagen oder du gehst nicht so weit, wie du möchtest, ja, mit dem, was du sagen möchtest. Vers 16. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Wovon redet er hier plötzlich? Von? Wein? Blut Jesu? Brot? Sein Leib? Er redet von was? Abendmahl, Kommunion. Plötzlich redet er von Abendmahl, Kommunion hier oder schreibt respektive, ich weiß. Warum redet er plötzlich von Abendmahl und Kommunion? Er redete hiervon, spulen wir ihn kurz zurück. Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass er über euer Vermögen versucht wird, sondern wird mit der Versuchung auch den Ausgang, nochmal Singular, ich sage im Griechisch Singular, schaffen. Was ist jetzt der Ausgang? Wenn du irgendwo in einem neuen Gebäude, hier weißt du, wo der Ausgang ist. Ja? Wenn du irgendwo in einem neuen Gebäude bist, dann musst du jetzt mal, deswegen gibt es auch Schilder, wo ist der Ausgang? Weiß ich nicht. Wenn es einen Notfall gibt, muss ich den Ausgang finden. Im Flugzeug wird immer erklärt, wo der Ausgang ist. Mehr oder weniger. Ja? Da steht der Flugbegleiter und zeigt irgendwie so. Ich denke mal jetzt mal, dass der Ausgang irgendwo auf der Seite ist, war mir jetzt eigentlich klar. Ja? Wo genau der ist, kann ich aber durch diese Geste nicht ablesen, wie dem auch sei. Wenn ich in einem neuen Raum bin, da gibt es immer vielleicht einen neuen Ausgang, ich muss jedes Mal suchen. Ja? Hier der Text sagt nicht so, ich muss jedes Mal nach einem neuen Ausgang suchen, den der Herr mir bereiten wird in einer Versuchung. Sondern er schreibt hier, es wird den Ausgang, sozusagen den einen, den Standard, den gibt es immer. Was ist also der eine Ausgang, der eine Ausweg von Versuchung weg? Wo finde ich den? Dann gibt er das Beispiel, die Illustration. Er hat gesagt, flieht den Götzendienst, mit dem fängt er an. Warum? Weil wenn ich einen Ersatzgott habe, jemand anderen an die Stelle Gottes stelle, dann kann er mir nicht helfen. Nochmal, dann kann er mir nicht helfen. Er möchte zwar, aber er kann nicht. Ich habe ja jemand anders als Gott. Er kann mir nur dann helfen, wenn ich ihn als Gott habe. Einverstanden? Ja? Und deswegen sagt er, dass das Erste ist, flieht einem Ersatzgott, flieht der Situation, jemand anderen an die Stelle Gottes zu stellen. Dann sagt er, ich rede zu verständigen, ich darf nicht zu schnell reden. Beurteilt, was ich sage, und dann redet er vom Kelch des Segens, das Brot, das wir brechen. Vers 17, denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an einem Brot. Ich lese es nochmal, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft, sag mal die Gemeinschaft des Blutes des Christi. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christi. Zweimal sagt er die Gemeinschaft mit Christus. Die Gemeinschaft mit Jesus. Die Gemeinschaft mit Christus. In Kommunion, in Gebet, in Einheit. Gemeinschaft mit ihm zu haben, ist mein Ausgang von Versuchung. Warum hat Paulus nicht aufgegeben? Warum ist er nicht weggegangen früher von diesen Leuten, wo die Juden so gegen ihn waren? Wegen seiner Gemeinschaft mit Jesus. Wegen seiner Gemeinschaft mit dem Herrn. Warum Jesus, als er in den Garten ging und dieser Kelch vor ihm war, er wusste, was kam. Warum hat er trotzdem gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille? Wegen der Gemeinschaft mit dem Herrn. Was hat den Jüngern gefehlt? Warum sind sie eingeschlafen vor Traurigkeit? Ihnen fehlte diese Gemeinschaft mit ihm. Jesus hat versucht, ihnen dazu helfen. Betet. Betet. Beten ist Gemeinschaft, oder? Beten ist Gemeinschaft mit ihm. Gemeinschaft mit ihm wird uns helfen, aus diesem Thema Versuchung herauszukommen. Egal welche Versuchung es ist. Gemeinschaft mit ihm. Zurückzukehren zu Matthäus 6. Matthäus 6 ist wie ein Plan für ein Gebet, wie eine Outline, ja? Nochmal, ich habe anfangs gleich gesagt, ich glaube nicht, und das seid ihr bei mir, dass es da ist, dass wir das nur so unbedingt nachreden. Nicht, dass es falsch ist, es nachzusprechen. Aber ich glaube nicht, dass es sich darauf beschränkt. Sondern es ist wie ein Plan, wie eine Outline, wie ein Gerüst für ein Gebet. Und wenn du dir das Ganze anschaust, ich blätter nochmal kurz zurück, dann beginnt er damit zu sagen, bevor er das Ganze lehrt, erinnere dich, Vers 7, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihr vieles Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn hier kommt, euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Ja? Und das ist genau vor diesem Abschnitt, was wir bitten sollen. Und was sagt er? Euer Vater weiß, was ihr benötigt. Es geht also nicht darum, Gott Aufmerksamkeit zu erregen und zu sagen, du, eigentlich brauche ich das, als ob er das nicht wüsste. Er weiß schon. Ja? Also er weiß schon und wir brauchen ihn nicht überreden. Das heißt, wenn wir sagen, führe uns nicht in Versuchung, ist es nicht so, dass Gott nicht weiß. Ist es nicht so, dass, wenn wir das jetzt nicht beten würden, dann ist Gott irgendwie, keine Ahnung, abgelenkt oder ignorant oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was seine Motivation theoretisch sein könnte. Und er führt uns in Versuchung, weil wir ihn nicht gebeten haben. Darum geht es nicht. Ja? Es geht nicht, weißt du, er weiß, was wir brauchen. Trotzdem braucht er es, dass wir es sagen. Also, was dieses Thema angeht, was diesen Vers angeht, was brauchen wir? Wir brauchen, dass unser Vater uns durchs Leben leitet. Oder? Das brauchen wir. Wir brauchen, dass unser Vater uns durchs Leben leitet. Führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Wenn Gott dich führt, wenn Gott dich leitet, wird er dich von Versuchung wegführen. Seine Schilder, wenn du es möchtest, seine Ausgangsschilder ist was? Gemeinschaft mit ihm, Gemeinschaft mit Jesus. Fokus auf das, was Jesus für mich getan hat, wie er mein Leben verändert hat. Ich mache theologisch große Schritte. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Was er für mich getan hat. Amen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Es ist für unser Leben nötig, dass ich zum Herrn sage, führe mich. Führe mich weg von der Versuchung. Ich weiß, wenn Gott mich führen wird, gemäß dem, was ich in Jakobus 1 gelesen habe, ich weiß, dass er, weißt du, mich nicht versucht. Das ist Nummer 1, das weiß ich. Ich habe was aufgerissen, was ich jetzt fertigstellen muss. Tut mir leid. Ich muss nur ein bisschen Geduld haben. Ich weiß, wenn er mich leitet, er wird mich nicht versuchen. Ich weiß, dass wenn er mich führt und leitet, nochmal, als Jesus starb und auferstand, gab es plötzlich die Möglichkeit für Menschen, wir haben es eingangs gelesen, ganz am Anfang vom Gottesdienst, Kinder Gottes zu heißen. Ja? Wir sind heute Kinder Gottes. Er ist heute unser Vater. Im Alten Testament, vor diesem Zustand, lesen wir Beispiele, wo Gott Menschen prüfte. Schon mal gelesen. Zum Beispiel Abraham. Abraham nahm seinen Sohn mit auf den Berg. Gott sagte zu ihm, opfere deinen Sohn. Du kennst die Geschichte. Die wird auch im Neuen Testament ein paar Mal erwähnt, auch interessanterweise in diesem Kontext. Ja? Und da steht buchstäblich auch im Neuen Testament, Gott prüfte Abraham. Ich konnte keine Begebenheit finden, sagen wir es mal so, wo Gott einen Menschen, der von neuem geboren ist, mit dem Heiligen Geist erfüllt, so wie du und ich, auf die Probe stellt oder prüft. Ich finde keinen. Ich habe nochmal gelesen, in Offenbarung, weißt du, wo er mit den Gemeinden spricht, da sagt er ihnen Dinge, die bei ihnen nicht passen. Das schon. Er sagt ihnen Dinge, die bei ihnen nicht passen. Er sagt ihnen Dinge, tue Buße, aber redet nie davon, ich werde euch prüfen oder ich habe euch geprüft. Und da redet er zu neutestamentlichen Gemeinden, so wie du und ich. Ich finde keine Begebenheit, wo Gott sagt, ich muss einen Menschen da prüfen, wie er ist. Warum muss er uns nicht prüfen, wie wir eigentlich wirklich im Herzen sind? Was sagt die Bibel über uns als Menschen in unserem Zustand? Der Herr kennt unser Herz. Der Mensch steht auf das Äußere, aber Gott kennt unser Herz. Denk drüber nach, er wohnt in meinem Innersten. Der Herr kennt meine Gedanken, oder? Ich kann Gebete denken und er hört die, oder? Ich habe oft gebetet, ohne laut was zu sagen. Das wäre ein Thema, wo wir darüber reden. Gewisse Dinge im Leben muss man laut aussprechen, wie du auch sagst. Ja? Aber Gott kennt meine Gedanken. Gott kennt mein Herz. Er lebt hier drin. Er kennt mich so genau. Er muss nicht irgendwie prüfen, wie ich auf etwas reagiere. Er weiß schon. Er weiß schon, was kommt. Er weiß schon, was ich brauche. Gott braucht es nicht, für sich, dass ich das bete, in anderen Worten, ich versuche es abzuschließen, irgendwie zu einem Punkt oder zu einer kurzen Zusammenfassung zu bringen. Ich brauche dieses Gebet. Damit er mich leiten kann, braucht er es, weißt du? Er braucht diese Erlaubnis. Jesus hat so, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Er braucht immer meine Erlaubnis, etwas zu machen. Auch wenn ich sein Kind bin, er behandelt mich voll als Erwachsener. Er behandelt mich voll als verantwortlich. Ja? Gerade wenn ich heranwachse oder herangewachsen bin im Glauben. Er braucht meine Erlaubnis, um Dinge in meinem Leben zu tun. Wenn ich sie nicht wirklich möchte, erkennt mein Herz. Ja? Und wenn ich sie wirklich möchte, ist es wichtig, dass ich ihn bitte. Warum sollen wir bitten über irgendwas? Gott weiß doch schon, was wir brauchen. Sagt das selber, oder? Jesus sagt, Gott weiß, was er braucht, bevor er ihn bittet. Warum dann überhaupt bitten? Na, weil wenn wir bitten, sagen wir, ja, das möchte ich. Er braucht schon dieses Ja, ich will. Wie wir geheiratet haben, hat der Typ gefragt, willst du? Ich habe gesagt, ja, ich will. Logischerweise, du kennst die Brenda. Dann kam es zu ihr. Willst du? Ich habe geschwitzt. Ich habe hoffentlich, nein, nur Spaß. Nicht wirklich, so war es nicht. Aber sie hat gesagt, ich will. Hat ihren Willen Ausdruck verliehen mit ihren Worten, oder? Und dann war es was wert. Da sind wir dann drauf eingestiegen und es hat sich viel verändert in unserem Leben. Zum Guten, weißt du, Herr. Mein Punkt ist der Herr braucht das in unser Vater braucht das in unserem Leben, dass wir im Gebet sagen, damit er sozusagen die Erlaubnis hat. Mein Vater braucht meine Erlaubnis, mich zu leiten, mich von Versuchungen wegzuleiten. Wenn mich die Versuchung zu sehr interessiert, wäre so wie die Motte aufs Licht hin, weißt du? Wenn mich meine Versuchung zu sehr interessiert, wird Gott nicht mit Gewalt dazwischenfahren. Führe mich nicht in Versuchung. Ich bete den Herrn, mich zu führen. Ich bete den Herrn, mich zu leiten. Ja? Ich bete den Herrn, mich zu leiten. Und ich nehme das in Anspruch und ich bitte darum, dass er mich richtig leitet. Dass er mich wegführt von Versuchungen zu negativen Dingen. Dass er mich wegführt von der Versuchung aufzugeben. Dass durch diese Gemeinschaft mit ihm ich gestärkt werde. Denn es gibt Widrigkeiten im Leben. Eine Schriftstelle noch, damit wir es wirklich abschließen. Damit wir da ein bisschen sattelfest sind, bevor wir nach Hause gehen. Das ist in Matthäus 4. Matthäus 4. Das hier ist Matthäus 6. Ja? Zwei Kapitel vorher, Matthäus 4. Ich weiß, ich bin genial, was Mathematik angeht. Ja. Wer von euch weiß, was in Matthäus 4 ist? In Matthäus 4 ist die Versuchung Jesu, die Geschichte kennst du, ja? Wo Jesus in der Wüste verführt wird, oder versucht wird, Entschuldigung. Und ich lese mal eingangs, wie das anfängt, das ist nämlich ganz wichtig hier, Kapitel 4, die ersten Worte. Dann wurde Jesus von dem Geist, damit ist der Heilige Geist gemeint, ja? Dann wurde Jesus von dem Heiligen Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Nun, von wem wurde er versucht? Um von wem versucht zu werden? Um? Vom Teufel versucht. Ich weiß, den Namen möchte ich nicht aussprechen. Ne? Aber da steht nicht, um von Gott versucht zu werden. Richtig? Nochmal, Jakobus sagt, der Gott versucht niemand. Jesus wurde hineingeführt in diese Situation, um vom Teufel versucht zu werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte er ihn schließlich und der Versucher trat zu ihm, du kennst die Geschichte. Ja? Und der Versucher trat zu ihm und sagt ihm Sachen, versucht ihn, fordert ihn heraus, Jesus begegnet ihm mit dem Wort Gottes. Wieso konnte er ihm mit dem Wort Gottes begegnen? Erstens, weil er das Wort Gottes gekannt hat. Zweitens, weil die Gemeinschaft mit dem Vater bei ihm war im Leben und war wie bei sonst niemandem. Er hatte diese Gemeinschaft mit dem Vater. Und deswegen kam das Wort aus ihm heraus. Nun gut, er ist das Wort. Ja. Aber mein Punkt ist auch der, Jesus wurde vom Heiligen Geist hineingeführt, versucht zu werden. Jesus hat Dinge für dich, für mich gemacht. Deswegen sagen wir auch, er ist nicht nur für uns gestorben, er hat auch für uns gelebt. Denk drüber nach, Jesus hat ein Leben ohne Sünde geführt. Ja? Sind wir uns alle einig? Wir alle haben... Ich gehe mal davon aus, ich kenne dich jetzt nicht so privat und persönlich, aber wir alle haben kein Leben ohne jegliche Sünde geführt, gehe ich mal davon aus. Ja? Weiß ich von der Bibel. Ich weiß, das sind alle liebe Leute. Aber keiner von uns hat ein Leben ohne Sünde geführt. Jesus hat es für uns getan. Einverstanden? Jesus ist für uns gestorben, Jesus hat auch für uns gelebt. Jesus wurde in die Wüste geschickt vom Heiligen Geist, buchstäblich, um vom Teufel versucht zu werden. damit wir nicht vom Teufel versucht werden müssen über unsere Möglichkeit hinaus. Ja? Und wenn es Versuchungen gibt, sei es wie die auch sei, sei es Versuchung zur Sünde, sei es Versuchung aufzugeben, sei es Widrigkeiten, kann ich Gemeinschaft mit Jesus pflegen. Gemeinschaft mit ihm. Er starb für mich, er lebte für mich. Er nahm meine Sünden, er wurde für mich versucht. Ja? Jesus wurde versucht aufzugeben. Jesus wurde versucht, Dinge zu tun dort in der Wüste, die nicht gemäß dem gewesen wären, was das Wort Gottes sagt. Denk drüber nach, er wurde für mich versucht. Ich nehme das in Anspruch. Ich lebe in Gemeinschaft mit dem Vater. Führe uns nicht in Versuchung, es anzunehmen. Und dieses Gebet, und damit schließe ich jetzt wirklich ab, brauchen wir alle in unserem Leben. Herr, Vater, leite du mich. Du siehst, wie reinprogrammiert das in meinem Kopf ist, sogar beim Predigen sage ich so oft, wenn ich ein Gebet beginne, Herr. Ich arbeite daran. Amen. Vater, leite du mich. Vater, führe du mich. Führe du mich nicht in Versuchung. Du hast einen guten Weg für mich. Und wenn Widrigkeiten kommen, dann habe ich Gemeinschaft mit dir. Amen. Führe du mich, leite du mich. Denn du leitest mich zu guten Dingen. Amen. Beten wir das in unseren Zeiten des Gebets. Meinen wir es vom Herzen und er wird es tun. Lieber himmlischer Vater, danke für dein Wort, danke für diesen Tag. Danke für die Weisheit, die du uns schenkst aus deinem Wort. Wo wir dich kennenlernen dürfen. Wo wir sehen, du versuchst uns nicht zu bösen Dingen. Du schickst uns keine Widrigkeiten und Probleme. Aber diese Widrigkeiten und Probleme kommen immer. Und du kannst uns helfen, von diesen Dingen wegzuschauen, wenn wir uns von dir leiten lassen. Und wenn ein Problem, eine Widrigkeit plötzlich in unser Leben stürzt, so können wir Gemeinschaft mit dir haben, Jesus. So können wir Gemeinschaft mit dir haben, Vater. Dass wir uns den Ausgang schaffen aus dieser Situation. Gemeinschaft mit dir. Dieses Leben mit dir, wo du uns stärkst. Danke, dass wir es auch mitnehmen können heute. Nicht nur Jesus wurde im Gebet gestärkt. Du stärkst auch uns im Gebet. Egal, ob wir einen Engel sehen oder nicht, dass wir wissen, du stärkst uns durch deine Kraft. Du stärkst uns mit dem, was wir brauchen. Hilf uns, diese Dinge zu erinnern. Hilf uns, das Priorität zu machen. Hilf uns, dir Zeit zu geben in unserem Leben. Hilf uns, diese Gemeinschaft mit dir zu führen. Denn wir wissen, Beziehung baut auf Gemeinschaft. Beziehung baut auf Zeit. Beziehung baut auf Kennen und Vertrauen. Und danke, dass je mehr wir dich kennen, umso mehr vertrauen wir dir. Umso mehr wir bereit sind, dir zu vertrauen, umso mehr schenken wir dir Glauben. Und umso mehr wir dir Glauben schenken, umso mehr lieben wir dich. Umso mehr lieben wir dich, Vater. Ich danke dir. Ich bete jetzt für eine ganz gesegnete Woche für jeden Einzelnen. Danke, dass du in uns und mit uns und bei uns bist durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du uns leitest. Ja, wir möchten von dir, Vater, geleitet werden. Weg von Versuchung hin zu dir. Von dir geleitet werden hin zu dem, was du für uns hast. Schenk uns Klarheit, schenk uns neue Vision, schenk uns neu deinen Weg in den Details, in den kleinen Dingen, aber auch in den großen Dingen des Lebens. Öffne du uns ganz neu die Augen, Herr. Öffne du uns ganz neu die Augen, Vater, für die Möglichkeiten, die du uns geschenkt hast. Dadurch, dass wir deine Kinder reisen dürfen. Ich danke dir für in Jesu Namen. Amen.